Hallo zusammen zur Folge Nummer 26 von Watch This. Hallihallo Henning.
Hi.
Hallihallo Sebastian.
Hallo.
So, dann fangen wir diesmal direkt mit den Trailern an, wie sich das gehört, würde ich sagen.
Ja, macht mal.
Und zwar, ja, Henning war faul und hat keine Trailer geguckt hier. Kommt sich jetzt cool vor. Gut, ja. Die Nummer 1 unserer Trailer diese Woche ist Dinner for Schmucks. Mit Steve Carell und Paul Rudd und vor allem Zach Galifianakis. Gemacht wird der Film von demjenigen, der auch hinter den Meine Frau, ihre Schwiegereltern und ich und so weiter und so fort Filmen steht. Und ist ganz nett. Paul Rudd spielt irgendwie so einen Business-Typen, der gerne befördert werden will und aufsteigen will. Und seine Kollegen, Chefs, haben da so eine Tradition, dass sie irgendwie Geschäftsessen beim Chef daheim machen und jeder bringt einen Depp mit. Blöd gesagt, Dinner for Schmucks. Ne? Und dann machen sie sich eben dort über diese armen Menschen lustig. Und die Frau von Paul Rudds Charakter findet das halt nicht so toll und er eigentlich auch nicht. Und dann trifft er aber auf Steve Carell und der spielt eben Depp. Und so entwickelt sich das dann ein bisschen. Noch nicht so der Knaller gewesen, der Trailer. Mich hat ein bisschen überrascht, wie extrem dominant der Zach Galifianakis da ist. Also der Trailer hat mir ab dem Zeitpunkt richtig gut gefallen, ab dem er dabei war. Ich meine, ich weiß, ich habe mich hier schon mehrfach geoutet als Fanboy von dem guten Mann, aber es ist, fand ich in dem Trailer einfach auch wieder so. Ja, der war da und der spielt so einen Typen, der irgendwie halbwegs telepathisch dir helfen kann oder so. War auch noch ein bisschen undurchsichtig, aber er spielt es einfach wieder göttlich. Ja. Ich habe mich weggeschmissen, wie er da dich anstiert und so. Das ist enorm witzig. Also selbst hier jetzt, wo ja Steve Carell doch auch eine echt große Nummer comedy-mäßig mitspielt, war das für mich ganz klar der stärkste Typ in dem Trailer.
Ja, aber klingt doch insgesamt schon sehr nett. Also ja. von allen Darstellern eigentlich.
Doch, also ist sicher ein netter Film, ja.
Ja.
Genau. So, der ist dann auch am 23. Juli schon in den Staaten zu sehen, hier leider erst am 2. September. Dann haben wir noch The Other Guys. Das war, falls sich jemand erinnert, der Film mit diesem lustigen animierten Flash-Kino-Poster-Dingens mit Marky Mark und Will Ferrell. Was ich erst im Trailer jetzt gesehen habe, da spielen auch Dwayne The Rock Johnson und Samuel L. Jackson mit. Die spielen so die harten, coolen Cops und Marky Mark und Will Ferrell sind The Other Guys. Ja, das macht der Titel auch Sinn. Und Das war auch ganz nett.
Ja.
War jetzt noch nicht so der Kracher irgendwie. Also waren nicht viele Lacher drin im Trailer. Aber vielleicht heißt es ja auch endlich mal, dass sie nicht alle lustigen Szenen schon im Trailer vorwegnehmen. Ja, wäre ja auch mal ganz nett.
Also ich fand den sogar richtig interessant irgendwie, weil, ja, ich weiß auch nicht. Eigentlich, vielleicht liegt es auch daran, dass ich Will Ferrell eigentlich überall mag, wo er so mitmacht.
Dem schließe ich mich an.
Der spielt halt immer so total absurde Gestalten irgendwie.
Ja. Er ist auch, glaube ich, dieser Film jetzt von entweder Autor oder Regisseur, der Step Brothers gemacht hat, wo auch Will Ferrell mitgespielt hat. Auch ein sehr bizarrer Film. Aber mir hat der Trailer hier schon gefallen. Ob das jetzt so ist, dass da wirklich noch viel mehr Lacher im fertigen Film sind, was sehr erfreulich wäre, oder ob der einfach nicht auf so unglaublich viele, ja, ich sag mal, Slapstick-Szenen setzt.
Ja, ist aber mir eigentlich egal. Mit Will Ferrell, also.
Ja, der hat Slapstick. aber ich fand ihn einfach sympathisch, ja. Ich meine, ich mag Mark Wahlberg ganz gern und wie gesagt, Will Ferrell ist super klasse. Dass dann so Dwayne Johnson und Samuel L. Jackson ein bisschen ihre Paraderollen auf die Schippe nehmen, macht den Film auch nicht schlechter. Und ansonsten auch so im Trailer war Musik ganz, ganz gut stimmungsmäßig eingesetzt. Ich fand die erste Szene im Büro mit Mark Wahlberg und Will Ferrell gleich so großartig. Will Ferrell summt dieses, ja, das war bei SWAT, war das auf dem Soundtrack das Titellied, dieses Theme von Hot Action Cop, heißt Samuel L. Jackson, der Song auf dem Soundtrack, kennt ihr bestimmt auch.
Ja, ja, und der Soundtrack war ganz nett.
Ja, genau, und dann summt er das so und dann rastet Mark Wahlberg schon wieder voll aus. I stop humming that song. Also die, eben diese Chemie, die da in diesem Poster zu sehen war, ist absolut auch im Film so. Freue ich mich drauf.
Ja, klingt sehr, sehr nett.
Genau, und kommt dann am 6. August in den Staaten und 21. Oktober hier in Deutschland.
Alles noch weit weg.
Alles noch sehr weit weg, leider. Aber immerhin gibt es da schon Daten, im Gegensatz zu dem nächsten Film, wo Samuel L. Jackson mitspielt, Unthinkable. Da habe ich überhaupt nichts Gescheites, Sinnvolles gefunden. In der Newsquelle, die über den Trailer berichtet hat, steht, es gibt noch kein Datum. Bei IMDb steht, der Film wäre 2009 schon in den Staaten rausgekommen. Für Deutschland sowieso natürlich gar nichts. Naja, wie gesagt, Unthinkable mit Samuel L. Jackson. Außerdem spielt mit Carrie Ann Moss die Trinity aus Matrix-Filmen. Und ja, also das Erste, was ich mir nach dem Trailer gedacht hatte, ist, hey, da ist er ja, der 24-Kinofilm. Zwar etwas drastisch neu gecasteter Jack Bauer, aber sonst war das schon nah dran. Also Terrorist oder naja, Typ, sage ich jetzt mal, versteckt in drei US-Großstädten eine Bombe und kündigt das dann auch groß an und dann schnappen sie sich den und dann kommt der harte Samuel L. Jackson und sagt dann ganz klischeehaft so zu ihm, ah, das Einzige, was du in deinem tollen Plan nicht bedacht hast, bin ich. Und ja, also, dann ist halt so Aufmachung einfach, ja, wie weit geht man, um eben rauszufinden, wo diese Bomben sind, wenn man den Typen hat. Und naja, also sehr, 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 sehr klischeehaft. Es schaut schon ganz ordentlich gespielt aus eigentlich, aber insgesamt doch eher so in Richtung B-Movie, würde ich fast sagen.
Ja.
Wenn man da sonst gerade nichts mehr in der Videothek findet, kann man den dann sicher auch mal mitnehmen, aber weiß nicht, ob das zu mehr reicht. Es sind auch witzigerweise schon irgendwie 50 Bewertungen bei der IMDb drin und der steht momentan auf 9 irgendwas, deshalb das relativiert sich ja dann erst, wenn da mehr Bewertungen reinkommen.
Ja, ja, klar.
Etwas seltsam, aber einfach mal den Trailer angucken und selbst ein Bild machen von dem Ganzen. So, und jetzt hat Sebastian hier noch was ganz Schreckliches recht.
Ja, das ist wohl nicht mal ein C-Movie, also der kommt auch gar nicht erst im Kino, der kommt direkt als Fernsehfilm, aber ich fand den so bescheuert, dass es echt wieder lustig ist. Er heißt Mega Piranha und es geht um Piranhas, die die Menschheit bedrohen. Also die springen aus dem Wasser und fressen Menschen. Was danach mit den Piranhas passiert, ist irgendwie unklar. Also ob die dann wieder irgendwie zurück ins Wasser kommen oder halt sterben, keine Ahnung. Aber irgendwie so im Verlauf des Trailers werden die Piranhas immer größer. Am Anfang sind sie so Fußball groß und am Schluss sind sie so groß, dass sie Hubschrauber aus dem Himmel pflücken.
Und was ist das für ein Film? Irgendwie Deutsch, US, sonst irgendwas?
Also, nee, ist von The Asylum, oder? Das sind so totale Trash-Filmmacher, die machen irgendwie zu jedem großen Hollywood-Projekt eine Trash-Variante.
Okay. Also, tja. Ja, aber klingt cool.
Also ich weiß nicht, da glaube ich, würde es auch reichen, wenn die nur Trailer machen dann. Aber genau, wie du gesagt hast, das Fernsehfilm, ich glaube, der lief sogar jetzt in den Staaten schon. Also die sind da immer sehr, sehr schnell. Ja, die machen, wenn irgendein großes Projekt angekündigt wird, fangen die auch gleich an. Dann haben sie es parallel zum Kinostart im Fernsehen oder so in die Richtung. Mhm. Naja.
Interessant.
Gut, damit sind die Trailer allerdings schon durch. Und wir kommen zum News-Teil, wo aber auch nicht so viel mehr los war diese Woche. War sehr, sehr dünn, sage ich mal. Trotzdem, es geht los mit erfreulichen Nachrichten, zumindest für mich. Also ich bin sehr gespannt auf das Projekt Cowboys und Aliens, das wir hier auch schon einmal hatten, dass der nächste Film von Jon Favreau wird, der Iron Man 2 als nächstes in die Kinos bringt erstmal noch. Und da war ja eben ursprünglich im Gespräch, dass Robert Downey Jr. da die Hauptrolle spielt. Dann ist bekannt geworden, dass Daniel Craig stattdessen den Part übernimmt. Und außerdem wird auch mitspielen Olivia Wilde.
Juhu!
Und ich meine, ich bin da echt gespannt drauf. Und dann kam jetzt letzte Woche eben das Gerücht auf, dass Harrison Ford auch noch mitmachen wird. Und einen Tag später hat dann auch der John Favreau eher genervt getwittert, dass jetzt doch bitte mal alle aufhören sollen zu fragen. Ja, er spielt mit, ist ja gut. Das heißt, es ist auch schon bestätigt und das trübt ganz garantiert nicht meine Vorfreude auf dieses Projekt. Bin da echt gespannt, was da draus wird. Ich denke halt einfach, ja, wer Iron Man gesehen hat, der weiß, dass der Mann Comicvorlagen ordentlich umsetzen kann für die Leinwand und das ist da hoffentlich nicht anders. Außerdem natürlich sehr positiv an dem ganzen Projekt noch Damon Lindelof schreibt am Skript mit, wer sich erinnert. So, und dann das nächste Projekt mit vermutlich einer interessanten Storygrundlage, nämlich eine Kurzgeschichte von Philip K. Dick, der ja hinter unzähligen großen Hollywood-Filmen steht, so Minority Report zum Beispiel und Blade Runner und so weiter und so fort. Mhm. Oder ich war da nicht auch iRobot? Also alles Mögliche an Science-Fiction-Zeug ist potenziell erstmal basierend auf einer Kurzgeschichte von Philip K. Dick. In dem Fall handelt es sich um The Adjustment Bureau und spielt mit Matt Damon und Emily Blunt. Matt Damon spielt einen Politiker, der so einen Sitz im US-Senat als nächstes Ziel sich so gesetzt hat und Emily Blunt spielt eine Balletttänzerin und die beiden lernen sich dann kennen und dann stellen sie aber schnell fest, oder er gerade in dem Moment, wo er auch feststellt, dass er so irgendwie sich in sie ein bisschen verliebt, dass das mysteriöse Kräfte am Wirken sind, die etwas dagegen haben, dass die zwei sich näher kommen, nämlich eben dieses Adjustment Büro. Und viel mehr konnte ich da jetzt noch nicht rauslesen aus der Kurzbeschreibung. Und klang aber schon ganz interessant, finde ich. Also ich meine, es ist halt Philip K. Dick, die Filme sind immer ganz sehenswert und der hat einfach sehr, sehr viele coole Sachen geschrieben.
Ja, also klingt von den Leuten, die da mitwirken, klingt das alles ganz nett.
Und Matt Damon ja auch einfach und ist directed bei George Nolfi, der hat geschrieben Ocean's 12 und hat auch beim Bourne Ultimatum mitgeschrieben. Hm. Also es ist einfach potenziell doch ganz interessant, würde ich sagen.
Ja, ja.
Und warum es überhaupt in den News ist, es sind die ersten Fotos aufgetaucht. Ja, leider noch kein Trailer. Ich hätte mich gefreut, wenn es da schon einen Trailer gibt, weil der Film auch relativ bald, glaube ich, schon kommt, in diesem Sommer, in den Staaten schon. Also so lange kann es auch eigentlich gar nicht mehr dauern, bis man da mal ein bisschen was Bewegtes sieht und dann auch die Story wahrscheinlich ein wenig durchsichtiger wird. Ja. Aber einfach mal klicken, wer die Bilder anschauen will. So, und wir kommen zum nächsten Punkt. Wir haben ja auch hier schon irgendwie das eine oder andere Mal über MGM gesprochen, die in der Finanzkrise stecken, obwohl sie so James-Bond-Franchise haben und die Arbeiten am Hobbit noch weiter vorangehen und so weiter und so fort. Und jetzt gibt's da das Gerücht oder eher Berichte darüber, dass Tony und Ridley Scott Interesse daran haben könnten, MGM zu übernehmen und zu leiten. Mhm. Die haben sich wohl schon so einen Plan überlegt, wie man das Ganze dann umstrukturieren müsste. Und ich denke, Kohle ist klar, dass die irgendwie genug haben oder zusammentrommeln könnten. Daran wird es wohl nicht scheitern. Es gibt halt auch schon andere Angebote von anderen Investoren und die haben sich bislang noch für nichts entschieden bei MGM. Also es gibt irgendwie auch von einer Investorengruppe ein Angebot, wo sie dann gleich mal $500 Millionen zusätzlich zur Verfügung hätten, um irgendwie sich bei The Hobbit und dem nächsten Bond-Film gleich mal kräftig reinzuhängen. Ja, und dann kriegen sie ja über diese Projekte auch wieder Geld rein. Also kein uninteressantes Angebot. Wie viel jetzt da Tony und Ridley Scott investieren wollten, ist nicht bekannt. Aber das wäre schon eigentlich auch mal ja, heftig, wenn einfach so coole Regisseure sich gleich mal ein ganzes Studio schnappen.
Ich kann mir das gar nicht so vorstellen, weil so ein Studio mit den ganzen Lizenzen und sowas, das ist doch, auch wenn es finanziell ein bisschen eingeschlagen ist, trotzdem finanziell noch extrem mächtig, denke ich mal.
Ja, das...
Aber schwer
einzuschätzen. Da bin ich auch überfragt, keine Ahnung. Also, ist wohl...
Aber die letzte Nachricht war doch, dass die einfach nur noch die Anzahl der Filme irgendwie reduzieren wollen oder die... Summe von den Filmen, die was waren da so nicht ganz so potenziell erfolgreiche Filme oder sowas. Diese Unterstützung für so Filme wie na, wie hieß er? Der komische Horrorfilm. Solche Dinger, die wenig kosten, aber nachher ganz viel Geld einspielen.
Ach so, was meinst du? Das war das nicht? Das war doch. Das war,
ja, genau. Aber war das MGM?
Nee, das war ein anderes Studio. Wer war das? Paramount, glaube ich, oder?
Ach so.
Aber ja, ich bin auch nicht mehr ganz sicher. Nee, aber das, das glaube ich, war nichts mit MGM. Nee.
Ach so, okay.
Tja, bleiben wir mal bei finanziellen Themen. Und zwar habe ich zufällig gelesen, ist jetzt auch gar nicht großartig aktuell, aber ich fand es irgendwie ganz witzig und habe mir gedacht, das erzähle ich hier auch mal. Ich bin drüber gestolpert, wie viel Werbung in dem Finale von Lost kosten wird. Und das ist ziemlich abartig. Also in einer Werbepause während des Lost-Serienfinales wird ein 30-Sekunden-Werbespot zum günstigen Preis von $900,000 geben.
Doch, fair.
Ja, sehr fair. Wir haben, ich weiß nicht, hast du das bei Seinfeld erzählt gehabt oder bei irgendeiner anderen Serie mal, wie viel es da so kostet? Also zum Vergleich mal ein bisschen, das ist gar nicht das teuerste, was schon die Welt gesehen hat, sondern bei Seinfeld waren es 1,8 Millionen, bei Friends im Finale waren es 2,3 Millionen, eben auch immer für 30 Sekunden.
Ja, nur Seinfeld war ja nur auch 98 schon.
Also, ja, klar, also das ist einfach schon alles auch sehr lang her und jetzt so in Zeiten der Finanzkrise sind dann also 900.000 schon teuer.
So oder so, alles viel, ja.
Sowieso alles völlig wahnsinnig, guckt doch sowieso jeder, zeichnet ohne Werbung an. Naja, also beim Super Bowl oder sowas kann ich es ja verstehen, ja, weil das guckt einfach, aber egal, diskutieren wir gar nicht großartig lang drüber rum und kommen zum nächsten Punkt.
Ja, der Charlie Sheen ist ja der Hauptdarsteller bei Two and a Half Men und da gibt's ja, soweit ich weiß, schon länger Gerüchte, dass er vielleicht jetzt nicht mehr weitermacht. Er hat ja irgendwie nur einen Vertrag bis zur 7. Staffel und die wurde ja bis vorgestern gedreht. Und ja, es ist jetzt wohl so mehr oder weniger rausgekommen, dass er keinen Bock mehr hat und irgendwie 800 noch was $1,000 sind ihm zu wenig pro Folge und er wollte irgendwie 1 Million haben, aber es wollte dann das Studio wieder nicht und und so richtig Lust hat er eh nicht mehr und ja, darum. Aber
ich glaube, der gute Mann hatte doch auch parallel ganz viele andere Probleme.
So das hätte ich jetzt auch auf jeden Fall
und mal kurz Frau verprügelt und was weiß ich, also dass der irgendwie nicht mehr so ganz knusper ist, das ist glaube ich schon ein bisschen länger bekannt, oder?
Aber ja, irgendwie, er war ja auf Entzug und dann wurde auch noch bei ihm eingebrochen und ja, irgendwie ist dem sein Leben gerade nicht so.
Nicht so leicht. Bringe. Aber ich würde mich da auch nicht für 850.000 für eine Folge hinstellen. Das ist lächerlich.
Aha. Ja, es ist irgendwie schon bitter, dass da so viel mit diesen Wahnsinnsgehältern steht und fällt. Und vor allem, wenn man dann einfach zwischendurch immer wieder mal sieht, wie unglaublich geile Sachen man mit unglaublich wenig Geld im Vergleich dazu machen kann. Ja. Also was ich ja schon an genialen Filmen gesehen habe, die für unter 100.000 produziert worden sind, ja, da kannst du aus einer Folge von dem sein Gehalt 8 Stück davon. Also das ist einfach abnormal. Aber um bei abnormalen Themen zu bleiben, darf jetzt der Henning.
Genau, mal was ein bisschen anderes, aber ich habe es vor ein paar Tagen im letzten oder vorletzten Spiegel gelesen und ich fand es eigentlich ganz passend. Da muss man ein bisschen weiter ausholen und zwar geht es darum, dass ja am 12. April, also morgen, wenn ich das richtig sehe, also
oder gestern,
je nachdem, wann wir veröffentlichen Dienstag, also gestern wurden ja die LTE-Frequenzen versteigert. Und das ist natürlich wieder so ein Projekt, von der, wo sich die Bundesregierung Milliarden erhofft. Also LTE ist die Nachfolgetechnologie von UMTS und soll so ja jetzt das Zeug sein, was den Massenmarkt erreicht und unglaublich toll ist.
Klar.
Und überhaupt, also für technisch Interessierte, Downstream von irgendwie 300 Megabit und Upstream von 75 Megabit und ja, also schon flott und man braucht wohl wenig Sendemast und kann trotzdem ganz viele Leute erreichen und
ja, super, ich sehe ja, schon kommen.
Alles ganz toll.
Bald die ersten Gehirne schmilzen. aber noch ganz kurz von wegen die Massen erreichen und so. Ich habe ja so lachen müssen die Woche auf Arbeit zwischendurch schnell Feedreader überflogen. Dann stand doch da wirklich, dass sie jetzt 3D-Ausstrahlung zur WM machen. Das ist ja nicht ihr Ernst, oder? Und ich witzel letzte Folge noch drüber. Unfassbar.
Ich habe aber auch gehört, oder ein Freund von mir meinte, bei seinem Fernseher, irgend so ein Philips-Ding, da kannst du halt per Software-Update das irgendwie nachrüsten lassen. Finde ich eigentlich ganz fein. Also musst du halt nur so eine Brille kaufen, dann geht das los.
Tja, sieht aber bestimmt super aus.
Ja, das ist...
Also wie jetzt Fußball in 3D dann, oder?
Ja. Keine Ahnung. Völlig sinnlos.
So, ich will super. Aber jetzt über meine Frequenzen weitererzählen.
Ja, dann tu das.
ja, warum ich überhaupt davon berichte, weil es Auswirkungen auf unser Fernsehbild hat. Und zwar ist es so, dass LTE durch diesen großen Frequenzbereich, den es irgendwie abdeckt, überschneidet das oder berührt wohl irgendwelche Frequenzen, die DVB-T und DVB-S und eben auch das Kabelfernsehen treffen. So. Und dadurch, dass eben diese Frequenzen sich stören, hat man eben Bildstörungen beim normalen Fernsehempfang.
Geil.
Und man kann eben keine Geräte nachrüsten, also irgendwie den DVB-T-Receiver so umbauen, dass er dagegen immun wird und das irgendwie... dass man dadurch nicht mehr gestört wird. Nein, es ist eben so, dass der Witz bei LTE eben dieses breite Spektrum ist mit eben irgendwie hoher Leistung bei wenig Sendemasten und so. Und wenn man das natürlich jetzt reduzieren würde, würde man natürlich auch gleich die Vorteile mit eliminieren. Also ziemlich sinnlos alles. Und wenn man eben 20 Millionen DVB-T-Geräte hier hat und ich weiß nicht, wie viel DVB-S-Empfänger, und das ist ja eigentlich schon, ziemlich im Kommen oder haben sich eben schon viele Leute gekauft, dann ist es schon ein bisschen störend, glaube ich, wenn du dann dein Handy irgendwie im Zimmer liegen hast und auf einmal kannst du nichts mehr empfangen.
Das ist dann quasi die nächste Generation von diesem
Sound. Ja, genau, aber eben...
Ist ja geil.
Ja,
also ich meine, ich hatte ja auch mal so einen uralten Röhrenmonitor, da hat das Bild auch geflackert, während dieser Sound aus den Boxen kam, wenn in die SMS reingekommen ist. Aber ist ja schön, dass so nostalgische Elemente der Technik auch in die Zukunft wandern.
Vor allen Dingen, ich verstehe eben nicht, sowas ist ewig bekannt und es ist ja eben nicht nur so, dass ein paar Receiver davon betroffen sind, sondern es sind eben Millionen Receiver und es ist eben auch alles andere. Also irgendwie die Anschlussdosen, die Kabel, die Antennen, alles, was irgendwie das Fernsehbild transportiert, wird dadurch gestört. Und wie immer bei solchen Geschichten, niemand fühlt sich verantwortlich, weil, die Leute, die DVB-T-Boxen bauen, sagen sie, ja, können wir nichts für, wenn die anderen auf einmal mit was kommen, was uns stört. Also da sind wir nicht für verantwortlich. Und die Provider, die eben diese Lizenzen jetzt ja bald verwenden wollen,
die... Würde ich sagen, solange das uns freigegeben wird, machen wir das.
Genau, ist ja klar. Wenn eben das von Seiten der Behörden nicht irgendwie verboten wird oder eingeschränkt wird, dann macht man es eben so, wie es wirtschaftlich am sinnvollsten ist. Und natürlich wird dann da auch gleich gegen geklagt. Also irgendwie ein paar öffentlich-rechtliche Sender sagen natürlich, hey, das finden wir jetzt gerade nicht so toll, wenn die Leute senden dürfen oder die Leute ihre Frequenz nutzen dürfen, wie sie wollen und wir dann dadurch irgendwelche Störungen im Programm haben, dass das irgendwie vielleicht nicht so gut ankommt und die Leute dann auch irgendwie sauer auf die Sender sind. Alles verständlich. Aber alles gar kein Problem, denn es gibt ja eine Lösung. Die Bundesnetzagentur hat sich dazu ja geäußert. Und zwar legt die Geräte einfach weiter weg. Und ich finde das schon cool. Dann heißt es halt, mein Gerät stört in den Fernseher. Und dann heißt es, ja, aber dann leg es doch einfach ins andere Zimmer. Und schon ein Problem gelöst.
Großartig. Also,
und ich kann mir eben vorstellen, dadurch, dass das auch irgendwie ländliche Regionen mit viel Bandbreite versorgen soll, ist es doch wahrscheinlich auch so, dass die Leute neben Handy vielleicht auch ihr Modem darauf umstellen. Also, dass man eben statt irgendeinem
LTE nutzt und krassen Bandbreiten sowas. Da erreicht werden, klar.
Und du erzeugst ja einen riesigen Strahlensmog. Und selbst wenn du persönlich das nicht nutzt, aber der Nachbar findet's cool und der hat eben, seinen Vorratsraum, wo alle technischen Geräte drinstehen, direkt an der Wand, wo dein Fernseher steht, könnte schon irgendwie zu Problemen führen.
Erinnert mich jetzt irgendwie an ein Problem, das ich mal in meiner alten Wohnung in München hatte. Und zwar ist da immer mal wieder aus völlig unerklärlichen Gründen das WLAN weg gewesen. Ich hatte an dem Router einen Laptop und eben mein iMac stationär per Kabel dran. Und per Kabel ist alles weiterhin problemlos gegangen, aber das WLAN war, naja, nicht weg, sondern der Laptop hat das Netz noch gesehen, hat auch nichts gemeldet, dass irgendwie was mit dem WLAN wäre, aber das Internet war halt weg, ja? Nicht erreichbar, als wäre keine Verbindung. Und das, dann, wenn ich den Router neu gestartet habe, ging es wieder. Und es war unerklärlich, hat nichts hat geholfen. Und dann bin ich eben irgendwann bei den Recherchen drauf gekommen, dass diese dämlichen Schnurlos-Telefone, diese DECT-Telefone auch WLAN-Frequenzen stören können. Mhm. Und irgendwann ist dann so die Vermutung aufgekommen, dass wenn beim Nachbar das Telefon klingelt, dass danach das WLAN klingelt. Also das ist schon nicht unproblematisch. Ja? Ich meine, das ist ja generell mit diesem Elektrosmog und so Kram, ja. Du kannst ja schön hier alles in deiner Wohnung verkabeln, aber in der Apartment drüber, drunter, links und rechts neben dir ist trotzdem ein WLAN drin. Also, da kommst du eh nicht aus, ja.
Nee, also ich meine jetzt bei LTE, das dauert ja noch alles, bis das wahrscheinlich wirklich sich durchgesetzt hat und bis das losgeht, bis du Geräte hast, die das alles unterstützen und so.
Wieso? Aber das ging doch bei UMTS auch ganz.
Die wurden versteigert 2000 sind so vielleicht seit 2-3 Jahren so ein bisschen, geht's jetzt bergauf und nutzen immer mehr Leute, aber... Ja, aber jetzt, die haben ja alle aus ihren Fehlern gelernt und jetzt wird es natürlich alles viel anders und viel besser und so gemacht.
Klar.
Abwarten. Aber schon spannend. Also, wenn in Zukunft der Fernsehempfang gestört ist, einfach mal gucken, ob LTE-Geräte im Weg sind.
Spitze.
Ja, so viel dazu.
Ja, dann komme ich schon wieder. Und zwar vor einer Weile hatten wir oder ihr auch schon mal diese Geschichte mit Johnny Depp und Fluch der Karibik 4. Mhm. Da ist ja dieser Disney-Boss, der irgendwie ein Kumpel von Johnny Depp ist, rausgeflogen.
Ja, genau.
Und dann hatte Johnny Depp irgendwie kurzfristig keinen Bock mehr, da weiter den Jack Sparrow zu geben. Für den vierten Teil ist er ja sowieso verpflichtet. Hat er ja irgendeinen Vertrag unterschrieben, also den hätte er sowieso machen müssen, aber jetzt hat er irgendwie gemeint, ihm sei klar geworden, dass er Captain Jack vermissen würde.
Ich vermisse Captain Jack auch, es geht nichts über Trash aus den 90ern. Ah.
ja, und er hat gemeint, er hat sich so wohl gefühlt, in seiner Haut zu stecken, dass er sich dann ganz sentimental gedacht hat, wirst du ihn jemals wiedersehen?
Boah.
Ja, auf jeden Fall hat er gemeint, er würde sogar auch Pirates 7 machen.
Okay.
Also er macht alles, wo er Jack Sparrow spielen kann. Ja, von daher muss man sich wohl um die nächsten, um diese drei angesetzten Fluch der Karibik-Teile keine Sorgen mehr machen.
Ja, ich meine, ich war ursprünglich schon eher enttäuscht, als es dann hieß, Orlando Bloom macht auf keinen Fall mehr mit, hat der irgendwie mal gesagt. Und so habe ich gedacht, aha, das klappt ja dann sicher nicht. Aber wenn man natürlich einfach sagt, okay, wir sagen jetzt mal so noch 10 Jahre vor oder 10 Jahre nach der eigentlichen Story, Jack Sparrow, dieses Abenteuer in 3 Filmen, das ist dann schon auch okay für mich irgendwie.
Aber gibt es eigentlich irgendwas Vergleichbares, was auch so viele Teile irgendwie beinhaltet? Und dabei jetzt kein totaler Schrott ist. Stimmt, Star Wars hat auch so viel.
Oder? Apropos Star Wars und totaler Schrott. Dieser Spinner, der dieses 1-Stunde-Review vom ersten Star Wars, also vom richtig neuen ersten Star Wars gemacht hatte, der hat jetzt den zweiten Teil auch reviewed. 90 Minuten lang. Ich habe es mir angeguckt. Ich verlinke es mal. Ich wollte es eigentlich nicht ansprechen, aber jetzt passt es gerade so gut. Es ist schon amüsant irgendwie. Und das, also was ich mir vor allem jetzt beim zweiten gedacht habe, ist schon wesentlich öfter noch als beim ersten. Oh Mann, er hat echt recht. Das ist schon sehr bitter teilweise. Also wer 90 Minuten über hat, es ist immer noch lästig mit seiner bescheuerten Stimme und diesem komischen reingeschnittenen Zeug, wo er einen auf Killer macht und sowas, aber inhaltlich kann man es einfach alles nicht so ganz von der Hand weisen. Okay, aber dann würde ich sagen, sind wir mit den News durch, oder?
Ja.
Und wir kommen zu den Filmen. Wer will denn den Anfang machen?
Ich fange an.
Henning fängt an.
Gut. Mit Dokus, wie immer. Wenig Dokus, Filme,
ja, viel natürlich. Dokus, ganz toll. Ihr kennt Watch This, der Doku-Podcast.
Ja, und zwar habe ich vor mittlerweile schon ein paar Wochen gesehen, Michael Moore Hates America. Ist eine Doku, die, glaube ich, 2004 oder so schon gedreht wurde, aber erst letztes Jahr auf DVD rauskam. Bin ich mehr oder weniger zufällig drauf gestoßen, fand es aber so interessant, dass ich doch mal von erzählen wollte. Will das auch gar nicht jetzt groß irgendwie politisch näher thematisieren, ob ich das jetzt doof finde, was Moore macht, oder ob ich jetzt den Produzenten dieser Doku eben ganz toll finde, dass er das so kritisiert und naja. Jedenfalls ist die Doku 1,5 Stunden lang und für so eine Doku doch sehr interessant und vor allen Dingen deshalb interessant, weil sie eben diesen teilweise etwas sehr hochgejubelten Gutmenschen Moore so ein bisschen kritisiert und eben seine, sein Vorgehen so ein bisschen analysiert und
Du willst nicht großartig politisch werden, aber du findest es gut, dass es den hochgejubelten Gutmenschen.
Nein, also ich find's gut, wenn man.
Willkommen bei Johannes B. Kerner. Ich frag nochmal nach.
Nein, aber es ist halt wirklich interessant, weil die Taktik, die Michael Moore eben verwendet, wird in dieser Doku eben so ein bisschen analysiert und ein bisschen auseinandergenommen. Also Michael Moore nimmt eben häufig Szenen und schneidet die so neu zusammen, dass die Botschaft, die er damit erschafft, so ein bisschen so optimiert wird, dass sie eben dem entspricht, was Moore auch gerne dann was dann eben seine Meinung ist und was er dann dadurch eben der breiten Masse irgendwie glaubhaft machen will. Und es werden immer ganz viele Leute in dieser Doku interviewt, die eben sich dazu äußern, unter anderem auch irgendwelche Leute, ich habe den Namen jetzt wieder vergessen, aber irgendwelche Dokumentarfilmer, die die Arbeitsweise sehr verurteilen und eben auch sagen, dass eben das in der Branche doch sehr umstritten ist und dass man sowas eigentlich nicht macht. Wobei man da natürlich immer von ausgehen muss, dass es eben wirklich eine Doku sein soll, und das sehe ich eigentlich nicht unbedingt so, dass die Filme jetzt wirklich den Anspruch von einer Doku haben, sondern ja eigentlich ein bisschen, mehr so in die Unterhaltungsschiene auch gehen. Dennoch finde ich natürlich, dass Vorgehen, wenn das so stimmt, das kann man ja immer nicht hundertprozentig genau sagen, weil die eine Doku will das erzählen mit an Botschaft, die andere will das andere erzählen. Aber wenn die Vorwürfe so stimmen, dann finde ich es schon ziemlich fragwürdig. Denn in dieser Doku ist es eben auch so, dass Leute sich äußern, die zum Beispiel bei Bowling for Columbine mitgespielt haben und die sich auf einmal in der Doku oder in dem Film eben wiederfanden. Und die zwar ein Interview gegeben haben, aber das dann so zusammengeschnitten wurde, dass eine völlig andere Aussage entstand. Und dass die Leute natürlich, die jetzt davon sogar persönlich betroffen sind, das alles andere als toll finden und davon überhaupt nicht begeistert sind, das kann ich schon verstehen und finde es eigentlich auch ziemlich unmöglich. Aber das soll eigentlich dazu reichen. Also wer sich für das interessiert oder für Michael Moore allgemein irgendwie interessiert und das ganz spannend findet, kann sich die Doku angucken. Wie gesagt, gibt es auf DVD und ich fand es sehr unterhaltsam. Und die 1,5 Stunden gingen doch relativ flott vorbei. Wobei ich glaube, es gibt auch irgendeine Uncut-Version und ich glaube, das geht sogar bis zu 3 Stunden oder sowas, wenn man es komplett guckt. Aber eben diese 1,5 Stunden, glaube ich, reichen, um das einmal, um da einmal so Einblick zu bekommen. Und weil es so toll passt, und weil vor ein paar Tagen erschien, ich glaube vor 3-4 Tagen, am 8. April, die neueste Doku, den neuesten Film von Michael Moore. Das ist immer, man weiß ja gar nicht, als was man es beschreiben soll. Ich weiß auch gar nicht, als was er das selber bezeichnet.
Ich glaube, dass er sich selbst einfach Mühe gibt, gar keine Bezeichnung zu verwenden. Also
ich glaube auch, dass das wird möglichst undurchsichtig irgendwie gehalten.
Dass man ihm eben nicht vorwerfen kann, dass er es als Doku verkauft.
Ja, aber irgendwo ist es ja schon Doku. Naja, es geht jedenfalls um Kapitalismus, eine Liebesgeschichte. Handelt davon, dass der Kapitalismus ja schlecht für die Menschen ist, weil unsozial und nur die Reichen davon profitieren. Und im Prinzip bei dieser Aussage bleibt die Doku auch. Also da wird natürlich nicht so viel differenziert. Und was ich persönlich sehr fragwürdig finde, es ist die Art und Weise, wie so Begriffe wie Kapitalismus, Sozialismus, Demokratie, wie die so wild vermischt werden. Weil er kritisiert ja eigentlich die freie Marktwirtschaft und nicht den Kapitalismus, also nicht so die Wirtschaftsordnung im Allgemeinen, weil wir haben bei uns auch den Kapitalismus, aber eben in Form einer sozialen Marktwirtschaft und so. Aber das nur am Rande.
Ja, nicht zu politisch.
Nein. ja, wie gesagt, also eine Doku ist es aus meiner Sicht nicht, weil bei einer Doku blödelt keiner rum und da hast du keinen Moderator oder wie auch immer man die Person nennen will, die eben als Schauspieler agiert und die eben Leute provoziert mittendrin und irgendwie sich vor ein Gebäude stellt und irgendwie Leute anspricht und irgendwie rumschreit und das ist halt keine Doku, das ist halt mehr Unterhaltungsprogramm so.
Entertainment, ja.
Ja, das ist keine Doku und muss es auch nicht sein, weil ich finde dennoch, dass das Moore es trotzdem schafft, relativ sympathisch dabei zu wirken und eben die Botschaft, die er damit erzeugen will, auch nicht schlecht ist. Also er überzeichnet die Dinge halt total krass, aber ich finde es eben schon richtig, dass man eben auf so eine Art und Weise, durch Übertreibung und so weiter, ist klar, darauf hinweist, dass eben das, was so Finanzbranche und Börse und naja, all die Leute, die eben auch für die Finanzkrise gesorgt haben, dass deren Verhalten durchaus kritikwürdig ist und dass man da vielleicht die ein oder andere Sache nochmal hinterfragen sollte. Ob das immer auf so eine platte Weise passieren muss, weiß ich nicht, aber desto platter das natürlich ist, desto mehr Leute sprichst du ja wahrscheinlich an.
Klar.
Ja. Also ich fand die Doku, den Film, auch sehr interessant und ja, ich habe auch gar nicht alles von ihm gesehen. Ich glaube, ich habe Bowling for Columbine gesehen, Kapitalismus, eine Liebesgeschichte jetzt gesehen und ich glaube, da gibt es ja noch einiges mehr, was er gedreht hat. Aber
so viel mehr war es doch gar nicht,
oder? Also irgendwas hat er, glaube ich, noch zwischen Bowling for Columbine.
Es gibt dazwischen noch was? Was war denn das?
Stupid
White Man war das Buch. Davor hat er Roger and Me gemacht.
Genau. Und dann
und dazwischen war...
Also mir fällt noch ein, er hat Fahrenheit 9/11 gemacht.
Stimmt, genau.
Und danach hat er noch so einen Film über die Pharmaindustrie gemacht. Ich weiß nicht mehr, wie der heißt.
Ah, doch, stimmt, da habe ich auch mal einen Artikel in der Zeitung zugelesen. Das war dann gerade so die Zeit, als dieses Moore ist der Böse total in war.
Ja, also ich finde das immer eigentlich ein bisschen schade, dass man die Leute so versucht, dann ganz klar abzugrenzen von allem und dann zu sagen, ja, also er steht nur für das und das und das und alles andere ist blöd. Also, weiß nicht, so ein bisschen mehr Weitsicht täte dem Ganzen, glaube ich, ganz gut.
Ja, man muss halt einfach wissen, wie man es nimmt. Ja. Ich meine, dass man jetzt da einfach seine Meinung präsentiert kriegt bei so seinen Dokus, in Anführungsstrichen, muss einem halt klar sein. Und dass man da Dinge hinterfragen vielleicht muss und sich selber nochmal informieren muss. Trotzdem finde ich es jetzt auch nicht grundverkehrt, dass er da auf Dinge hinweist, an denen teilweise einfach was dran ist. Ja.
Nee, aber eben diese beiden Werke, das es ist eigentlich ein ganz schöner Kontrast. Also erstmal die Kritik, die alles ein bisschen niedermacht, was eben Moore so produziert und dann eben Moore einmal selbst, der, obwohl man das vorher eben anders gesehen hat, trotzdem immer noch irgendwie sympathisch wirkt. Also ist schon spannend eigentlich, wie sowas trotzdem funktioniert.
So viel also zu Kapitalismus, eine Liebesgeschichte. Bleiben wir bei einer Liebesgeschichte?
Ja. Zu einem hochwertigen Film.
So ein bisschen.
So ein bisschen, okay. Ja.
Also es geht um einen Film namens Männersache. Ich mache hier irgendwie immer die Filme mit.
Ich wollte gerade sagen, du bleibst Männer im Deutschen treu.
Also das ist dieser... heiß erwartete Mario Barth-Film. ich hatte ja eigentlich nicht so die gute Meinung von Mario Barth, aber ich habe dann mal ein Interview mit ihm gehört und eigentlich hat er da so ganz, ganz normal und okay gewirkt. Und dann habe ich mir gedacht, dann kannst du jetzt auch mal den Film angucken, der hier schon eine Weile rumlag.
Das Interview, das musst du nochmal auftragen.
Ja, gerne. Ja, da geht's eben drum, dass der Mario Barth mit seinem Kumpel in derselben Wohnung wohnt, im selben Haus wohnt. Der Mario Barth wohnt da mit seinem Vater oder bei seinem Vater und der Kumpel eben bei seiner Freundin. Die sind die dicksten Kumpel, die gehen abends immer nach der Arbeit sitzen sie aufs Dach und trinken ein Bier und gucken sich halt Berlin an. Und der Mario Barth hat eben den großen Traum, so Entertainer zu werden. Und
den Satz finde ich sehr gut. Ja, das erinnert mich an die Szene aus Dings aus Zwei Ohrküken war der zweite Teil, ne, wo sie zu Til Schweiger sagt, du bist so ein schlechter Schauspieler.
Naja, auf jeden Fall tourt er halt abends in Berlin nach der Arbeit immer durch diverse Clubs und Lokalitäten und ja, versucht sich so irgendwie bekannt zu machen, aber irgendwie ist er sehr unerfolgreich und ja, das ändert sich erst, als er über seinen Kumpel und dessen Freundin erzählt. Und dann finden ihn plötzlich alle witzig, weil er halt quasi Geschichten aus dem echten Leben erzählt. Ja. Dann, das findet natürlich sein Kumpel nicht so toll. Weil, ja, weil er dann in die Scheiße geritten wird quasi, weil er kommt bei den meisten Sachen nicht so ganz gut raus.
Klar.
Und ja, dann verstreiten sie sich, dann kommt irgendwie noch die Klatschpresse, die die beiden dann gegeneinander ausspielt und ja, dann reden sie ewig nicht miteinander und der Mario Barth, der wird dann halt so langsam bekannt, der hat dann einen Manager und der ist irgendwie so eine ganz schmierige Type und der Vater von Mario Barth, der übrigens gespielt wird von Michael Gwisdek, den finde ich ja toll, das ist ein deutscher Schauspieler, der hat bei, ach, wie hieß der, Dings, das mit Lenin, Goodbye Lenin,
Goodbye Lenin,
hat er diesen alten Trunkenbold gespielt. Naja.
Ah, okay.
Auf jeden Fall ist der toll. Ja, der spielt eben Mario Barths Vater da. Und der findet diesen Manager total scheiße und hat halt Angst, dass der seinen Sohn verkorkst und ihn irgendwie in Dinge reinreitet oder ihn ausnützt und bla. Und der hat einen Kumpel, der ist zufällig Mafia-Boss. Und der beauftragt dann quasi den, dass er diesen Manager verschwinden lassen soll. Der Vater von ihm kriegt dann irgendeinen Zusammenbruch eben und der Mario Barths Kumpel, mit dem er eigentlich verstritten ist, findet eben den Vater und bringt ihn halt ins Krankenhaus. Und
oh, und dann ist er alter eben zur Rettung und dann wird alles wieder gut, oder?
So in der Art, genau.
Okay, sehr kitschig, na gut.
Aber trotzdem, also für Mario Barth trotzdem lustig, oder wie würdest
du... Spielt er eigentlich, genau das wollte ich jetzt noch fragen, spielt er als Mario Barth? Nennt er sich da so?
Also nee, er heißt da Paul.
Ah, okay, gut. Und war für mich bloß nicht ganz klar.
Ja. Was vielleicht auch noch interessant ist, sein Kumpel, der dort Hotte heißt, der wird gespielt von Dieter Tappert und dieser Dieter Tappert ist Paul Panzer.
Gedünstet. So.
Ja.
Okay.
Boah, das finde ich schon eine relativ üble Kombination an Komikern.
Ja, die sind aber auch im echten Leben dicke Kumpels, also.
Ja, ich bin da schon auch sehr skeptisch.
Trotzdem nicht lustig.
Also den Paul Panzer kenne ich fast gar nicht und das, was ich von ihm kenne, finde ich auch nicht lustig. Aber
ich kenne eigentlich auch bloß so ein Ding und das war schon ganz lustig, aber. Mehr habe ich da auch dann nie reingehorcht, weil ich mir irgendwie auch schon gedacht habe, nee, also mehr packe ich davon wahrscheinlich aber auch nicht.
Wie alt ist denn der Film? Ist der ganz aktuell? Oder?
Der ist, glaube ich, letztes Jahr rausgekommen, ja.
Achso, glaube ich auch.
Ja. Was auch noch interessant ist, einer von diesen Clubbesitzern wird gespielt von Jürgen Vogel. Und der spielt halt gut. Einen total heruntergekommenen und komisch zerstörten Hippie-Kerl. Das ist echt witzig. Und
ja, aber ich glaube, der Typ kann auch irgendwie alles spielen, was irgendwie ein bisschen bescheuert ist. Und das ist einfach immer herrlich.
Ja, das ist wahr. Das ist echt wahr. Naja, gut. Okay, also Männersache. Das Interessantere wird für mich dieses Interview mit Mario Barth sein, in dem ich nicht glaube, dass es meine Meinung zu Mario Barth ändern kann. Egal, dann mache ich jetzt mal den Abschluss bei den Filmen hier. Und zwar, nachdem ich letztes Mal nach der Aufnahme erstmal noch eine Stunde weiter alte Witze aus Galaxy Quest rausgekramt habe und die anderen genervt hat, damit habe ich ihn mir auch gleich nochmal selber angeguckt, weil er einfach so großartig ist. Und habe dann gesehen, ja, Zaxxendy, da spielt ja der Sam Rockwell mit. Er spielt nämlich so eine lustige Statistentype, die bloß in einer Folge vorkam und trotzdem dann in die Bredouille gerät. Und dann habe ich mir gedacht, so, jetzt mache ich dann auch endlich mal Moon, weil ich ihn ja schon vor einer Ewigkeit gesehen habe. Schließlich gibt es auch schon seit einer Ewigkeit die Blu-ray-Variante bei Amazon UK zu kaufen. Das haben wir ja auch alles schon irgendwie berichtet und wie fies das ist, dass der nicht für die Oscars und bla bla bla. Ein großartiger Film, der jetzt hier auch mal kurz wenigstens vorgestellt werden soll. Also Moon mit Sam Rockwell. Und, naja, so in Klammern mit Kevin Spacey. Eigentlich spielt nämlich nur Sam Rockwell in dem Film.
Alleine?
Ja, okay. Kein Witz. Kevin Spacey ist nur eine Stimme. Mhm. Der Film ist von Duncan Jones. Das ist nebenbei bemerkt der Sohn von David Bowie, den wir als, besonders als Nikola Tesla schätzen gelernt haben letztes Jahr. Und wer sich diesen Film tatsächlich noch nicht angucken konnte, der Kinostart hier in Deutschland ist jetzt dann echt schon am 29.07., man glaubt es kaum. Ich möchte eindringlichst davor warnen, sich irgendwelche Hinweise auf die Story zu holen. Also auf keinen Fall. Ich habe schon irgendwie bei Wikipedia jetzt, als ich vorher ein bisschen rumgeguckt habe, was ich noch so Interessantes dazu finden könnte. Im zweiten Absatz ist vorbei auf der deutschen Seite. Nicht lesen, unbedingt nicht lesen. Man darf echt nicht wissen, was in diesem Film so der Gag ist.
Okay, aber ich bin gespannt, was du jetzt erzählst.
Ja, wenig. Der Film spielt so in einer, ja, in der Zukunft. Man weiß nicht, wie weit in der Zukunft oder so, aber es ist jedenfalls schon so weit, dass der Energiebedarf der Erde von Helium-3 gedeckt wird und das baut man eben auf der Oberfläche vom Mond ab. Und da ist eben eine Basis auf dem Mond eingerichtet worden zu dem Zweck, die bemannt ist mit Sam Bell. Das ist dann eben Sam Rockwell. Und diese Basis hat einen Bordcomputer oder ja, es ist auch so eine Art Roboter. Im Prinzip ist natürlich ein großes Computersystem, das die ganze Basis irgendwie durchzieht, aber auch manifestiert in Form von einem so beweglichen Roboterviech. Nennt sich dann Gertie und wird eben gesprochen von Kevin Spacey. Es ist dann so, dass der Sam sich immer schlechter fühlt, weil er schon echt eine ganze Weile da alleine eben auf dieser Basis ist. Das ist eben so gedacht, dass du da 3 Jahre, glaube ich, bist und dann abgelöst wirst. Das habe ich jetzt aber gar nicht mehr so genau in Erinnerung. Jedenfalls, er freut sich eigentlich schon auf zu Hause und er hat dann auch so Videonachrichten von seiner Frau. Also das ist dann so der einzig andere Mensch, der mal zu sehen ist auf so einer Videonachricht, seine Frau. Ansonsten ist es halt echt so ein Kammerstück, wo er alleine da diese Einsamkeit spielt. Und wie gesagt, fühlt sich immer schlechter, weil es einfach schon lang ist und er alleine ist. Er leidet auch dann an Halluzinationen. Und das wird so schlimm, dass er, als er dann eben mal wieder draußen auf dem Mond ist und Ernten fährt, einen Unfall baut. Und das ist dann natürlich irgendwie schwierig, wenn du allein bist und einen Unfall hast. Trotzdem hieft er sich so auch mit Hilfe von Gertie ein bisschen wieder zurück und ist einfach am Ende. Ja, und ihm geht's nicht gut und mehr erzähle ich jetzt dann auch schon nicht, weil alles Weitere ist eigentlich dann der interessante Teil und es ist einfach dadurch so großartig, weil Sam Rockwell so genial spielt. Also das ist so beklemmend, diese Einsamkeit und Abgeschiedenheit und es ist still und total trist und öde und du fühlst dich selber ganz schrecklich dann schon, weil das einfach so gut eingefangen ist in diesem Film und muss man unbedingt gesehen haben, wenn man auch nur im Entferntesten irgendwie was mit Science Fiction zu tun hat. Ja, also war für mich echt auch einer der besten Filme letztes Jahr. Und was ganz lustig ist, der Duncan Jones hat diesen Film dann auch nach einer Anfrage von einem Professor am NASA Space Center in Houston dort vorgeführt, so im Rahmen von einer Vortragsreihe. Und es war eben so, dass sie dann danach so eine, gab es so eine Fragerunde, und da ist er gefragt worden, warum das denn da oben so, ja, bunkermäßig und öde aussieht und warum er sich nicht irgendwie an Studien orientiert hat, die auch die NASA ja veröffentlicht, wie sie sich sowas eigentlich vorstellen würden, mit ja eher weiß und hell vermutlich auch alles und sowas. Und dann hat er gesagt, er hat sich das halt so ausgedacht, also da merkt man dann schon auch, dass er so ein bisschen Nerd ist, der da echt Gedanken reingesteckt hat, warum er das jetzt dann so machen würde, wenn er quasi wirklich so eine Basis am Mond designen würde und das nicht bloß als Filmset designt. Er hat eben gemeint, ja, man will vermutlich in der Zukunft eher nicht alles mitschleppen, sondern halt einfach das Zeug, was es am Mond schon gibt, benutzen, um was zu bauen. Und da ist halt nun mal graues Gestein. Und lustigerweise hat dann eben eine Studentin dort gesagt, ja, sie arbeitet eh an einem Projekt, das sich Mooncrete nennt, also so wie Concrete, Beton, wo man eben mit so Mondgestein und irgendwie Eiswasser von den Polarkappen vom Mond dann eine Art Beton mischt. Also, zufällig erstaunlich nah an der Realität auch teilweise. Was auch, passt einfach auch gut zum Film, dass da tatsächlich alles sehr real wirkt. Was ich auch großartig finde und mich sehr drüber freue, ist, dass der Duncan Jones einen Epilog plant zu dem Film, der dann Mute heißen soll, also so wie wenn du deine Soundanlage auf Mute stellst. Er hofft halt im Endeffekt sogar eine ganze Trilogie von Filmen rausbringen zu können, die in diesem, ja, Universum, das er da sich kreiert hat, spielen sollen. Finde ich ganz, ganz klasse, weil wenn der so diese Qualität halten kann, dann ist das echt so ein moderner Science-Fiction-Meilenstein.
Ja, aber klingt jetzt ja auch nicht so extrem Science-Fiction-Kitsch-Kram-mäßig.
Nee, also genau. Dadurch, dass es eben so allein auf Sam Rockwell baut und keine Aliens, also so viel verrate ich jetzt auf jeden Fall, vorkommen. Und dadurch ist es natürlich auch irgendwie ein bisschen massenkompatibler, würde ich mal sagen. Also es ist basiert einfach ganz stark auf seinem Charakter. Und also ich wüsste nicht, wer das besser als Sam Rockwell spielen hätte können. Das ist ein Meisterwerk, was der da abgeliefert hat. Ich habe mir dann, also bei mir war es eben dann schon kurz nachdem die Blu-ray da verfügbar war, habe ich mir den angeguckt in den Weihnachtsferien. Und dann habe ich mir gleich danach irgendwie noch 5 Filme mit ihm angeguckt, weil ich da so begeistert von ihm war zeitweise. Also nochmals, Moon, ein absoluter Tipp, ist auch definitiv keine schlechte Investition, sich da jetzt schon die Disc zu holen. Ansonsten einfach dann im Kino.
Im Juli.
Weil ich ja nicht weiß, ob die das gut ins Deutsche bringen. Da kann man bestimmt auch viel kaputt machen. Aber dann sind wir mit den Filmen durch.
Genau.
Und Henning, du darfst nochmal ran, ne?
Ja, genau. Eine Serie, die ich heute vorstelle, namens Still Standing, ist eine US-Sitcom, die von 2002 bis 2006 produziert wurde. Und bei uns auf RTL 2 lief oder ich glaube immer noch läuft.
Heißt dann hier auch Still Standing?
Auch Still Standing.
Ah, okay.
Der Witz in den USA ist halt, dass jede Folge mit Still anfängt, also was ich, Still Driving, Still irgendwas. Und bei uns heißt die Folge dann Fahrschule. Aber
aber das war ja bei Friends auch schon so, das haben sie ja da auch im Deutschen nicht übernommen gehabt.
Wie
da heißen die dann? Ja auch alle The One With...
Echt? Ach so,
ja.
Wusste ich gar nicht.
Muss mal durchgucken.
Ja, sind jedenfalls 4 Staffeln, insgesamt 88 Folgen. Und die Serie handelt von der Familie Miller. Die Familie Miller besteht aus dem Vater Bill, der Mutter Judy und den 3 Kindern Brian, Lauren und Tina. Bill ist Verkäufer in einem Kaufhaus in der Sanitärabteilung. Also er erzählt auch immer, dass er dann irgendwelche Kloschüsseln verkauft und ist natürlich davon restlos begeistert und das erfüllt so ein Leben natürlich. und er ist so der Charakter, der meist durch sein kindisches Verhalten auffällt. Er hat da so ein bisschen merkwürdige Erziehungsmethoden, bringt den Kindern halt Sachen bei, die er cool findet, aber die man vielleicht als Elternteil nicht unbedingt weitergeben sollte. Okay. Seine Frau Judy ist Zahnarzthelferin, verhält sich meist etwas erwachsener, Also ist auch so die Frau, die Versicherung, die Versicherungsunterlagen regelt und da, naja, also so ein bisschen Erwachsenenkram halt übernimmt, weil Bill da doch etwas verspielter ist, sag ich mal. Aber natürlich, ja, als Frau von Bill ist natürlich so, dass ja, sie beeinflusst wird und dass sie eben auch häufig ja, Entscheidungen trifft, die sie vielleicht so nicht treffen würde. Also wenn er dann Bock hat, auf ein Konzert zu gehen, dann ja, redet er so lange auf sie ein, bis sie sozusagen ja, ihre eigene Meinung dann hinten anstellt und naja, sich von ihm eben da zu sowas verleiten lässt. Aber alles ganz empathisch. Also so ein Paar, was schon irgendwie harmoniert, obwohl natürlich immer viel Streitigkeiten da drin sind. Ja, dann die drei Kinder. Zum einen Brian. Brian ist das älteste Kind, ist so ein ganz klischeehafter Streber, der auf Naturwissenschaften steht und da überall glänzt, aber sonst eben ja, so bei der zwischenmenschlichen Beziehung nicht ganz so besonders gut irgendwie rüberkommt. Also er ist da doch etwas eigen. Baut in der Garage irgendwelche Roboter und naja, entwickelt dann am Anfang, ich glaube in der ersten Staffel, Interesse für irgendwie das Cheerleader-Team und tanzt damit und das findet natürlich Bill als so ein bisschen Klischee-Macho nicht ganz so toll, wenn sein Sohn auf einmal das Tanzen anfängt, aber ja, er entwickelt sich weiter, hat dann auch irgendwann eine Freundin und naja. Ja, zweites Kind, die ältere Tochter, Lauren, die ist 13 ungefähr, ich glaube, so Brian ist irgendwie 15, 16 und ja, so naja, gerade Anfang Pubertät und findet natürlich alles uncool, was die Eltern machen und macht das auch ziemlich deutlich. Tina ist die kleinste Tochter, ich glaube so, ja, 4, 5, 6 Jahre alt, na eher 5 so, naja, und sie ist eigentlich so die, ja, das ist das einzige Kind oder die Tochter, die eben eigentlich ihre Eltern total lieb hat und naja, sehr tolerant eben ist. Und dann ist der sechste wichtige Charakter der Sendung, ist Linda. Linda ist die Schwester von Judy und der Dauergast in dem Haus der Millers. Okay. Und Linda ist ja so ein Charakter, der ja permanent irgendwelche Probleme mit Männern hat. Also sie fängt irgendeine Beziehung an, steigert sich da voll rein, gibt Gas und nach 2 Tagen ist alles aus und sie ist völlig fertig. sie kommt immer hin und will sich ausheulen, aber ja, die Begeisterung, wenn sie dann die Tür durchschreitet, ist immer sehr mäßig. Und naja, das führt dann immer zu Spannung und ja, alles sehr unterhaltsam. Insgesamt geht die Serie, oder handelt die Serie von, ja, wie glaube ich, also bei so Sitcoms üblich, von ganz alltäglichen Dingen, wie irgendwie neuer Freund der Tochter oder Eltern kommen zu Besuch, also die Eltern von Bill oder Judy eben und naja, davon sind alle genervt. Ja, und es geht eben viel um die Erziehungsmethoden, die Bill und Judy eben so, naja, immer für sich neu entdecken und neu entwickeln und versuchen da möglichst cool zu wirken und naja, wo immer wieder Probleme entstehen und ja, das Kernproblem ist, glaube ich, dass Bill und Judy halt in der Kindheit selber relativ rebellisch waren und immer so zu den coolen Leuten auf der Schule gehörten und so und dadurch natürlich bei der Argumentation ein bisschen Schwierigkeiten haben, wenn es dann heißt, nee, also du darfst da jetzt nicht auf die Party, weil da wird ja getrunken und so. Aber wenn du natürlich Mitterkopf hast, irgendwie, ja, das habe ich damals auch gemacht und eigentlich war das schon ziemlich geil, dann leidet darunter häufig die eigene Argumentation, was bei Judy immer noch nicht ganz so schlimm ist, aber Bill ist dann doch eher der Typ, der dann Tipps gibt wie, hey Brian, wenn du irgendwie einen Turm aus Bierdosen baust und so tust, als hättest du alles getrunken, dann gehörst du bald zu den Coolen. ja, und dann macht er das, wird natürlich erwischt und dann erlegt Judy das und wieder gibt es Streit und naja.
Also ich alles find, sehr typisch so irgendwie.
Ne? Ja, das ist halt, ja, alles sehr typisch Sitcom, alles auch irgendwo durchschnittlich. Es ist nichts dabei oder es fehlt eben so ein Charakter wie Arthur aus King of Queens oder Kramer aus Seinfeld oder so, die die Serie so irgendwie besonders machen. Also es ist eben ja durchschnittlich, sehr amerikanisch, finde ich aber nicht schlimm, aber dennoch sehr unterhaltsam, finde ich. Also für mich ist es jetzt so eine Serie, die ich vor ein paar Wochen angefangen habe und immer mal wieder eine Folge mehr oder weniger nebenbei so guck, weil ja, es ist intellektuell keine Herausforderung, also man kann das schon gut nebenbei verfolgen, wenn man mal 2 Minuten nichts mitbekommt, dann geht die Welt auch nicht unter. Aber dennoch ist es eigentlich durchweg recht witzig und unterhaltsam und die Charaktere sind alle sehr sympathisch, so Und ich finde es eigentlich auch ganz nett geschrieben. Man muss halt so dieses, ja, ein bisschen den amerikanischen Alltag kennen und auch jetzt nicht völlig unsympathisch finden, weil darauf basiert das Ganze halt. Und da ist eben viel mit Highschool und College und, naja, so US-Eigenheiten sind da eben ja meist Thema der einzelnen Sendung. Aber ja, also keine Serie, die man gesehen haben muss, aber trotzdem Still Standing irgendwie nett gemacht und eine der besseren Sitcoms, würde ich sagen.
Alles klar.
Ja.
Fun. Gut. Serien vorbei.
Mehr Serien.
Aber Eigenfeedback.
Ja, ist mir jetzt ja auch gerade erst eingefallen, als du es erwähnt hattest, weil ich habe mir so nach dem letzten WTOTW auch mal Galaxy Quest angeschaut und ja, schon ganz witzig. Also ist halt auch echt trashig. Also es ist schon schon teilweise hart an der Grenze, aber alles noch so im Rahmen, dass man echt viel, viel, viel zu lachen hat. Und ich bin ja eigentlich nicht so der Fantasy- oder Science-Fiction-Freund und finde es auch nicht unbedingt lustig, wenn man sich da total ja, dämlich drüber lustig macht, weil das ist meistens noch unwitziger als das Original. Aber ja, da gelingt das eben, ja, sowas zu parodieren, ohne... Schon,
das klappt da einfach
ja, ganz ohne, gut. Ja, ohne eben so...
Ist auch nicht bösartig oder so, nee, es ist eher lieb gemeint.
Ne? Ja, es ist alles lieb gemeint und es ist eben auf so eine freundliche Art und Weise dargestellt, dass natürlich weiß man, dass die da gewisse Szenen und gewisse Eigenheiten von irgendwie Star Trek und so verarschen, aber eben nicht so platt und dumm. Und es ist eben so, dass die Charaktere alle ihre Rolle gut spielen und eben durch diese ganze Geschichte, ja, das passt einfach. Also ja,
hat halt, es ist auch irgendwie genug ein eigener Film irgendwie, der ja, nicht nur auf dem Verarschen baut.
Nee, würde ich sagen. Also dafür ist es eben ja schon wirklich ein eigenständiges Werk, was natürlich an vielen Stellen sich an den typischen Klischees irgendwie ja, daran orientiert, aber ja, also ich fand's doch echt gut und falls es jemand genauso wie ich bis jetzt verpasst haben sollte, kann ich mich da nur anschließen und sagen, ja, sollte man mal gesehen haben.
Schon, ne? Ist auch übrigens, das habe ich danach dann erst noch gelesen, das Spielfilmdebüt von Justin Long gewesen.
Ah, ja, da spielt er ja auch einen relativ jungen Charakter.
Gell? Genau.
Aber natürlich auch direkt entdeckt, klar.
Ja, selbstverständlich. Gut. Dann kommen wir zum gewöhnlichen Feedback. Gewöhnlich wie vom Pöbel. Nein, Scherz beiseite. Es geht um das, was ihr uns wieder zukommen habt lassen. Und natürlich besonders brisant letztes Mal die Audioqualität. Ich hoffe mal, dass es diese Folge nicht so schlimm war. Ich kann es natürlich jetzt zum jetzigen Zeitpunkt nicht hundertprozentig ausschließen, aber eigentlich soll es kein so Debakel mehr wie letzte Woche geben. Das Schlimmste war natürlich, dass Hennings Spur nur links war.
Kann ich aber das gar nichts für.
Kann Henning natürlich gar nichts für. er ist schon gestiefelt worden. Und
ja, es tut mir auch leid.
Ja, da war leider nichts mehr zu machen. Es ist natürlich hier nie so gedacht von der Abmischung her, dass man beide Stöpsel drin haben muss. Das soll nie der Fall sein. Und ansonsten klingt Sebastian momentan natürlich ein bisschen schlechter als wir. Das loten wir alles noch aus. Es ist ja dann auch freundlicherweise schon das Angebot gekommen, dass da vielleicht der eine oder andere Unterstützung anbieten würde. Das Problem ist momentan vor allem, dass wir selbst nicht mal hundertprozentig wüssten, was wir uns genau an Ausstattung anschaffen wollen würden. Wir sind ja da auch alle nicht die geborenen Profis, was so Audiokram angeht. Ich fuchs mich da zwar auch immer rein in sowas, brauche aber da sicher auch noch ein bisschen Zeit. Ich möchte halt auch vermeiden, wir haben eh schon ein bisschen was investiert hier, ich möchte halt vermeiden, ständig hinterher zu hinken. Also wir werden uns da sicher noch mit weiter befassen und auch dann die Situation noch verbessern. Aber das würde ich eben gern dann so machen, dass wir das einmal richtig machen. Wenn es soweit ist, dann sprechen wir dann vielleicht auch nochmal drüber, wer von euch da bereit wäre, uns irgendwie unter die Arme zu greifen. Momentan ist da aber noch nicht spruchreif genug. Und ich hoffe mal, dass jetzt mit der Folge hier auch wieder einfach ein mehr als erträglicher Zustand erstmal einzieht. Ansonsten, ja, scheut euch nicht vor Kritik. Ja. Also ich glaube, es haben mehr als nur einer hat geschrieben. Ja, ich hoffe, dass es wir jetzt nicht in den falschen Hals kriegen und so. Nein, es passt schon, wenn euch was nicht passt, dann raus damit. Ja, wir kommen da schon zurecht damit. Und es war uns natürlich selber auch bewusst, dass das ganz, ganz schrecklich geklungen hat. Ja, ich schneide das ja, ich habe gelitten, aber ich konnte nichts machen. Und irgendwie, da war einfach nichts mehr zu retten. So. Ja, das aber nur dazu. Ansonsten Glückwunsch natürlich an den glücklichen Gewinner der iFlix-Lizenz. Er hat noch nicht, das ist natürlich Quatsch, aber er kriegt dann eine Mail mit der Lizenz, das leite ich jetzt dann gleich in die Wege. Und ja, mal gucken, irgendwann gibt es bestimmt mal auch noch wieder ein Gewinnspiel.
Vielleicht bei der 50. dann Folge dann.
Genau, bei der 50. Folge. Wir haben schon die eine oder andere lustige Idee noch für euch. genau so. Sonst, glaube ich, haben wir auch kein Feedback jetzt hier ausgelassen.
Falls zu NCSI habe ich mich ja schon geäußert.
Ja, genau. Falls wir doch mal NCIS was vergessen, so. Dann meckert ihr einfach nochmal.
Ja, genau.
Und tja, dann kommen wir wieder mal zum eigentlich wichtigsten Punkt der Folge. Watchlist of the Week.
Oh, meine Ohren.
Ja. So, und ja, wie angekündigt ist diesmal der Sebastian dran. Was hast du denn?
Ich habe Love Exposure.
Aha.
Kennt es jemand?
Nee.
Juhu. Ein japanischer Film aus 2008.
Aha.
Er geht stolze 237 Minuten lang. Also geil. 4 Stunden, mehr als 4 Stunden.
Das finde ich gut.
Oder knapp 4 Stunden.
Aha.
Es ist von einem Regisseur, der gern mal experimentelle Filme macht. Also, ja, er macht quasi Filme, mit denen er jetzt nicht nur eine Geschichte erzählen will, sondern mit denen er irgendwas erreichen will. In dem Fall wollte er erreichen, möglichst viele Filmgenres in einen Film zu kriegen.
Okay.
Und das ist eigentlich auch ziemlich gut gelungen.
Aha.
Und der Film ist trotzdem nicht schlecht, will ich gleich mal vorneweg sagen.
Okay.
Ich erzähle kurz mal was zur Handlung. Es geht um einen Jungen namens Yu, der wächst in einer strengen katholischen Familie auf. Seine Mutter stirbt gleich am Anfang vom Film und sein Vater wird dadurch so mitgenommen, dass er Pfarrer wird. Und ja, der wird dann, also der Vater wird irgendwann so immer fanatischer und der Yu muss dann jeden Tag die Beichte ablegen. Und irgendwann glaubt ihm der Vater nicht mehr, dass er nichts zu beichten hat. Also muss der Yu irgendwo Sünden herkriegen. Er verbringt dann seinen Tag damit, Sünden zu produzieren. Und irgendwie rutscht er dann in die Unterhosen-Fotografier-Szene rein. Also
okay.
Er ist quasi mit Leuten unterwegs, mit einer Digicam und fotografiert japanischen Mädels unter den Rock.
Oh Gott.
Aha.
Ja,
aber es ist trotzdem gut. Irgendwie.
Ja, doch, trotzdem gut. Okay. Er wird dann quasi halt perverser und findet es auch voll super, dass er perverser ist und findet es voll okay so. Und ja, er wird dann natürlich auch der allerbeste unter den Rock-Fotografierer und er hat dann die besten Moves drauf, wie man das so macht. Und
oh wei. Das klingt ja sehr bizarr.
Ja, na gut.
Ist es auch.
Aber trotzdem würdest du sagen, auch wenn es unmöglich klingt und extrem lang ist, ist
muss man gesehen haben.
Ja.
Okay, alles klar. Na gut. Dann würde ich mal sagen, nehmt euch alle 4 Stunden. Ja, das wird bei mir jetzt schwierig die Woche. Aber gut, trotzdem, oh ja, schon mal vorangekündigt, auch für euch Zuhörer, nächste Woche gibt es eine Folge, die sich gewaschen hat. Das wird ein Spaß. Okay, ansonsten schaut nicht zu viel Schrott und wir hören uns nächstes Mal wieder. Bis denn.
Bis denn.
Ciao.
das.
Wie geht's deinem Telefon, Henning?
Alles aus.
Sehr gut.
Ich guck nochmal. Ja.
Ich glaube, ich muss mal deine Nummer rausfinden und dann rufe ich immer an.
Voll gemein.
Ja. Aber es lohnt sich natürlich erst, wenn wir in den Vertrag eine Klausel aufgenommen haben, dass du da Strafzahlungen dann hier.
Das sind hier so wie so Phrasenschwein oder sowas.
Ja. Hm. Ja. Ja, oder so, du musst dann die nächsten 5 Folgen lang die Shownotes machen. So, gut.
Ja, Trailer macht ihr denn?
Dann begrüße ich dich aber erst zu den News. Ja, 15.03 Uhr hat da gut geklappt mit 13 bis 14 Uhr. Gut. Ihr wartet jetzt, dass ich anfange, oder?
Quasi.
Ja.
Keine Lust mehr.
Nee, jetzt mag ich nicht mehr. Die Woche keine Folge.
Ich korrigiere noch ein paar Rechtschreibfehler bei mir in meinen Artikeln.
Ja, das hast du schönes Deutsch hast du da fabriziert. Das liest sich echt lustig.
Ja, ist toll, wenn du einen Satz aus 3 Quellen neu aufschreiben willst und dann immer so diese einfach die Nebensätze kombinierst und dann
du arbeitest ja wie Michael Moore.
Ja.
Naja. Na gut, ja, also ich habe mir diesen Kapitalismus auch schon bestellt, aber der kommt wahrscheinlich erst ein bisschen später, weil Sony Computer Entertainment Europe scheiße ist und das GTA hat auch noch verschoben. aber ich werde mir den dann schon auch noch angucken.
Ja, gut, aber okay. Natürlich immer viel Streitigkeiten da drin sind.
Klar.
Was rauscht dir eigentlich im Hintergrund?
Ich weiß nicht.
Rauscht. Achso, das ist klar. Wahrscheinlich der Lüfter, oder?
Ja. Der gibt zumindest gerade Vollgas.
Kenne ich nicht.
Ich hatte Kennt auch noch nicht. Was vergessen, dummerweise. So. Und zwar, es spielt Sido auch mit.
Nee.
Aber nicht als Sido, sondern als Assistent. Und er kommt dann halt auf den Mario Bar zu und sagt, hey, ich bin dein Tonassi. Und diesen Spruch finde ich echt witzig. Weil halt der und ja.
Der Ton, also ja.
Ja. Und es läuft dann, also das ist auch bei irgendeinem Event-Contest-Dingens, da läuft dann halt so ein Nachwuchskünstler rum, der eben diese Sido-Maske auf hat. Und Sido läuft dann zu ihm hin, hey, was soll denn das? So mit Maske, das ist ja voll scheiße und damit wirst du nie berühmt und klopft ihm halt so auf die Maske drauf.
Ja, also, gut, ich war halt beim Friseur. Nee, ich hatte ja früher eigentlich. Ich bin
Was
ja
hast
mittlerweile.
Du eigentlich an?
Ja.
Tja, Socken, sonst nichts.
Ihr seht, liebe Hörer, jetzt hier in den Outtakes kommt der interessante Teil. Ich trage gerade eine blaue, zyanblaue Jogginghose. Braune Socken und habe die Jogginghose in die Socken gesteckt, weil es verdammt kalt ist hier.
Und weil es einfach auch cooler aussieht.
Ich trage. Ja, selbstverständlich. Selbstverständlich. Ja. Pulling it off. Ich habe ein schwarzes T-Shirt unter meinem geilen Fleece-Pulli und der auf dem T-Shirt steht drauf, welches habe ich denn heute an? Ich habe mein iEscaped Windows T-Shirt an, wie sich das gehört als Systembetreuer. wie kommst du zu der Frage?
Weiß nicht, hatten wir vor der Sendung.
Alles klar. Okay,
ich werfe das nochmal auf.
Selbstverständlich. Ja, also ich hatte ja früher regelmäßig kurze Haare. Ich bin ja bloß mittlerweile so eine faule Sau geworden, dass ich immer erst nach 2 Monaten, wo es eigentlich soweit wäre, dann zum Schneiden komme. Auf jeden Fall bin ich also immer mit den kurzen Haaren rumgelaufen und dann, keine Ahnung, ich war einfach einkaufen und will gerade heimgehen. Und dann stehen die Zeugen Jehovas da und labern mich an und wollten mir halt so ein Büchlein andrehen, also mitgeben. Ja, die verkaufen ja nichts.
Die Stone-Ding.
Nee, also ein Büchlein, nicht Ach diesen so. Wachturm. Und zwar, das Buch heißt Der größte Mensch, der je lebte. Und es geht natürlich um Jesus.
Ja.
Und ich ganz kurze Haare, ja, wie immer. Also labern sie mich an, ja, ob ich nicht Lust oder Interesse an diesem Büchlein hätte. Da geht es um Der größte Mensch, der je lebte. Und jetzt fragen sie sich sicher, wer mag das sein? Manche würden vielleicht sagen, Gott oder keine Ahnung und labern und sagen so ein paar Vorschläge und dann, jetzt kommt der Clou, mit dem sie so mich ansprechen wollen, ja, also an meinen Kern rankommen wollen, ich mit den kurzen Haaren, ja. Manche würden vielleicht auch sagen Hitler.
Ich hab's schon geahnt.
Ja, ist mir echt fast ausgekommen. Das war herrlich.
Oh Gott, ja, ey. Nett, aber das ist schön, wie flexibel die sind.
Ja, nee, nicht schlecht. Also die sind richtig gut trainiert hier. Ja? Den Nazi, den
muss das gleich mal bei seinen Grundwerten. Echt nur um die Sache und wie man überzeugt, ist dann völlig egal. Also,
ja, herrlich. Also das ist echt sehr amüsant. Also das ist so, ja, das ist mir fast die liebste Geschichte. Das mit dem Mathelehrer ist schon auch cool. Also für euch Hörer, das hatte ich den anderen schon erzählt die Woche. Mein Mathelehrer hat mich auch irgendwie mal so, da war letzte Stunde vorbei und alle waren schon gegangen, dann waren wir noch so alleine im Raum und dann hat er mich unsittlich berührt, nee, Quatsch. Dann hat er mich so gefragt, ob ich eigentlich mit meiner Frisur manchmal Probleme habe. So gedacht, hä, was will er denn jetzt? Also kurz überlegt und ist halt rausgekommen, dass er gemeint hat, ob ich manchmal für einen Nazi gehalten werde oder so. Ja, ich meine, ich habe halt kurze Haare, weil es einfacher ist. Ja. Dauert nicht so lange
nach dem Duschen. Einfach faul ohne Ende. Ja,
es ist einfach die bequemste Frisur. Naja.
Gut.
Gut, Geschichten, die das Leben schreibt.
Ja, Haare, Klamotten, was haben wir noch?
Ja, was hast du denn so an Menschen?
Nichts, wie immer.
Nicht er, selbstverständlich. Adam. Ja. Oh Mann. Oh, ja. So. Jetzt noch die letzten 1,84% bei Just Cause holen hier. Ach, ja. Wie geht's bei dir mit GTA weiter? Spielst du noch auf Prozente?
Ich?
Nee.
Ich?
Ach so.
Ja. Keine Ahnung.
Mann, muss ich schon wieder...
Das schneiden wir vor die Folge jetzt.
Ja, natürlich. Okay, ja, dann
wollen wir stoppen und
drücken wir mal auf Stopp.